Ja, schönen guten Morgen zu einer neuen Ausgabe vom Znüne. Heute da in Domben im Martinspark darf ich ganz herzlich begrüßen, der Matthias Stolz. Freut mich.
Ja, guten Morgen. Freut mich auch, ja.
Ja, Matthias, super, dass wir Sie gefunden haben. Ist ja nicht so, dass du so oft im Ländle weilst, aber vielleicht jetzt momentan ein bisschen mehr als wie vorher. Also sprich, hast du jetzt ein bisschen mehr Zeit, zum Oben heimkommen oder bist du so...
Ja, bin schon wieder geschafftelt. Also ich bin im Sommer da gewesen, vor ein paar Wochen. Wir sind eigentlich immer im Winter eine Woche da, im Sommer eine Woche da, mit den Kindern. Die Oma besuchen, Tanten, Onkel, Neffen, Nichten, Berge, Schnee.
Alles, was man in Wien hat, so nicht halt.
Alles, was man nicht hat, genau. Also das sagt uns den allen. Meine Frau und ich haben ein bisschen Auslauf, weil die Kinder sind irgendwo. Ne? Das ist ja oft ein, wenn du keine Großeltern hast. Ja, zu Wien haben wir keine. Ja. Ja? Die Oma aus Salzburg ist in Salzburg und Mama ist in Wald am Arlberg und ist jetzt ja, auch gerne so mobil. Ne? Ja, und die Großväter sind alle beide schon verstorben. Ja, und heute bin ich, das ist gelungen gewesen, ich bin eingestiegen im Hauptbahnhof, im Nightjet und bin aufgewacht, habe die Rollo aufgeschoben und vor mir ist mein Heimatdorf vorbeizogen.
Kann man besser aufwachen morgen.
Fast kitschig, gell?
Wobei halt der Sauwetter ist, ne?
Ja, stimmt, das hast du schon wahrscheinlich auch nicht mitgebracht, der ganze Sommer ist voll.
Aber ich hab's erkannt, sofort.
Das ja, ist schon Nebel, ja. So ganz ablegen kann man es halt nicht, oder? Nein, wenn man schon ein paar Jahre weg ist, oder? Ja, also wie gesagt, unser Format hast du jetzt Nüne, deswegen natürlich stehe ich auch mit dir mit der Frage, wie schaut das bei dir aus? A, bist du ein Morgenmensch? Das bist du normal jemand, der wirklich gern früh aufsteht? Und wenn ja, wie schaut bei dir so der Frühstückstisch aus?
Okay. Na, ich bin eher ein Morgenmuffel, also wenn ich ehrlich bin. Aber natürlich stand ich auf, weil mit drei Kindern ist das gar nicht verhandelbar. Ne? Das passiert mit dir. Ne? Also es orientiert sich tatsächlich ein Stück weit an den Kindern. Als sie halt nach Kindergarten gegangen sind und so weiter, bin ich eigentlich der Transporter gesehen in der Früh. Jetzt in der Schule sind, fahren sie alle selber, aber natürlich mache ich Frühstück hier Hause. Jetzt eigentlich öfter meine Frau. Am Mittwoch habe ich Papa-Tag, da bin ich dran, wenn ich nicht gerade unterwegs bin, sonst muss ich einen Ersatztag einbringen.
Also man steht schon ein klarer Plan. Also
man steht mit einem Ruf, ja, aber ich frühstücke eigentlich selten. Ich brauche ein bisschen Anlauf, bis ich frühstücken will oder kann. Jetzt versuche ich ab und zu diese 16-Stunden-Diät einzuhalten.
Intervallfasten.
Genau. Oder? Ja. Und dann, weil ich habe viele so Frühstücke in der Stadt und so weiter. Ich wohne aber am Stadtrand, brauche öffentlich fast eine Stunde in die Innenstadt. Und dann wäre der Hunger da eigentlich. Das kann sein, dass ich am 9. also ein Frühstück geplant habe irgendwo. In der Innenstadt, ein Arbeitsfrühstück. Ansonsten, jeder Tag schaut anders aus. Ne? Heute bin ich eben mit dem Nachtzug gekommen, fahre mit dem Nachtzug zurück, bin noch auf der Torabira Mess, dann bin ich beim FAQ im Bregenzer Wald, großartiges Kongress von toller Leute, finde ich, die das machen. Dann fahre ich mit dem Nachtzug zurück, nehme eine Jause mit und komme mit dem Frühstück als Frühstücksheld an, in der Familie, ja, am Samstag. Und die werden sagen, nicht so früh, Papa.
Aber das heißt, wenn du frühstückst, kannst du nochmal der Leberkäse haben? Also ich meine, in Wien, ja, gibt es auch, klar. Aber nicht so gut wie bei uns, oder?
Der Leberkäse mit der Blase nicht in der Früh.
Okay.
Ist mir zu heftig. Ja, eigentlich meistens so, wenn ich ein Wiener Frühstück oder wenn ich einen Rappel habe, ein Vital-Frühstück oder sowas. Daheim, wie gesagt, frühstücke ich kaum. Es sei denn am Wochenende gemeinsam als Familie.
Aber der Kaffee gibt es im Morgen schon?
Nein, ich bin nicht, kein großer Kaffeetrinker, ich bin ein Teetrinker.
Okay.
Ja, am liebsten Tee aus dem eigenen Garten. Oder
ah, wirklich? Du bist selber im Garten?
Oder? Ja. Pfefferminztee oder mag ich sehr gern. Oder Mama ist eine große Teesammlerin, da kriege ich immer Bergkräuter-Tee.
Das Beste, oder? Selbst gesammelt, oder wie?
Ja, ist gut. Ist immer... Er hat ein paar Jahre gegeben, wo ich nicht mögen habe, da bin ich fed up, da habe ich zu viel gehabt, glaube ich. Und jetzt mag ich das total gern wieder und das ist irgendwie ein heimatlicher Gruß in der Früh.
Okay. Ja, lass uns vielleicht ich meine, wir wollen das Zynisch soll ja kein politisches Format sein und du bist ja auch als Politiker nicht mehr aktiv, aber nichtsdestotrotz, lass uns vielleicht einfach zwei, drei Sätze, müssen wir fast verlieren, da es ja doch spannend ist, was so in Österreich sich so in den letzten Monaten dauert, vor allem, weil du eigentlich offiziell deine Funktion zurückgelegt hast.
Ich bin nicht schuld, gell?
Du warst schon weg.
Ich war nicht dabei. Ja.
aber wie gesagt, hat sich doch einiges entwickelt die letzten Wochen und Monate, oder? Hat es da nicht einmal irgendwann einen Punkt gehabt, wo du denkst, hast, verdammt, in solchen Zeiten und ich bin nicht mit dabei.
Naja, natürlich hat es mich gerissen bei Ibiza, ja, weil eine ganz eigene Energie im Raum war. Also es gab ja keinen Mittagstisch oder keinen Frühstückstisch, keine Busfahrt, keinen Arbeitsplatz, wo man nicht tagelang über dieses unpackbare Ding geredet hat. Ja, und wenn du ein Politschädel bist, so ein Political Animal, dann bist du da natürlich am Vibrieren den ganzen Tag und kriegst schon, was ich, hunderte Nachrichten auf allen Kanälen, was jetzt zu tun wäre. Das hat mich schon hergerissen. Mhm. Davor habe ich meine ganz große Ruhe gehabt eigentlich. Und nach zwei Wochen war ich wieder in Ruhe. Also ich habe zwei Wochen gebraucht, bis ich das sortiert habe. Ja. Und ich habe einfach stille Vaterfreuden. Ich sage, dass meine Nachfolgerin es kraftvoll macht. Mhm. Meine Berufung war tatsächlich die des Gründers. Mhm. Und die ist erfolgreich abgeschlossen. Mhm. Das Ding ist aufgestellt, das waren 7 großartige Jahre. Ich liebe Politik. Auch 7 brutale Jahre. Mhm. Wahrscheinlich, das Land ist klein, aber bis du durch alle neuen Bundesländer bist, die internationalen Kontakte gepflegt hast, ja, bis du da irgendwo jede Landtagswahl mitgekämpft hast. Ich habe irgendwie...
Ich bin da im Dauerwahlkampf,
ja, oder? Ja, klar, als Gründer. Ich habe über 20 Wahlkämpfe gemacht in diesen 6,5 Jahren. Brutal. Und das ist brutal. Nee. Ja, also und ich habe natürlich auch Abkommen von meiner Frau. Nicht? Und nach 7 Jahren ist das Konto leer gewesen auf die Art. Und also in der Erkenntnis, ich bin zum ersten Mal gut ersetzbar bei Neos. Mhm. Hat die Papa-Rolle aufgezeigt und hat gesagt, hey, da aber nicht. Gell, da gibt es keinen Stellvertreter. Da gibt es nur die, du musst jetzt einrücken. Da musst du präsenter sein. Und also alles... Hat da seine zeitliche Richtigkeit, okay, das ist das Schöne, dass das zusammengefallen ist. Weil davor wäre ich nicht gut ersetzbar gewesen und später zu gehen, hätte der Familie tatsächlich Schaden zugefügt. Mhm. Genügend Familiengesache, die oder Ehengesache, die unter dem Eindruck der Spitzenpolitik Schaden gegangen sind. Ja.
Über das möchte ich mit denen noch gerne noch reden, aber lass uns vielleicht ganz doch noch einen Satz bei der Politik bleiben. Jetzt ist es so, dass man die letzten Wochen und Monate gesehen hat, also Ibiza war ja so praktisch die Initialzündung, aber sie dort geht es ja eigentlich auch bei uns, was man vorher jetzt im Internationalen schon länger beobachtet, aber jetzt geht es bei uns so von Shreddergate über gefälschte E-Mails bis hin zu jetzt der Hackerangriff angeblich auf die ÖVP, wenn wir nicht wissen, wie, was, wo genau. Du warst ja eigentlich bekannt als ein Politiker, der zwar sehr emotional auftreten ist, aber doch immer die Sachthemen in Forderung gestellt hat. Eigentlich redet niemand über Sachthemen. Mm. Es wird zwar über Klimawandel geredet, aber wenn wir ehrlich sind, das, was die Medien beherrscht und das, was die Öffentlichkeit beherrscht, sind nur noch Skandale, ein Hickhack bis zum geht nicht mehr. Ja. Wie siehst du das? Wie schwierig ist es denn überhaupt, in so einer Situation Sachpolitik zu machen? Also auch für deine Nachfolgerin jetzt,
Das ist eine beschissene Entwicklung, finde ich. Also das ist halt, erstens ist was in der Luft, und zwar weltweit. Das hat auch was mit Technologiesprung zum Tour. Also wir sind ja beieinandergehockt in solchen Runden vor 7 Jahren, hätten gesehen, boah, das World Wide Web ist eine große Segnung und die Demokratisierung der Information und die als sozialen Medien. Und 7 Jahre später ist das alles ein bisschen in Schieflage gehabt, ziemlich. Das heißt aber, in 7 Jahren kann es wieder anders sein. Mhm. Das ist eine Hoffnung. Aber ich habe das Gefühl, dass die Wahrheit abgeschafft wird in den nächsten Jahren. Mhm. Also das ist so, jetzt kommt Deepfake. Mhm. Also in 2-3 Jahren, technisch ist es jetzt schon möglich, aber noch nicht für jeden, also für Geheimdienste vielleicht. Aber in 2-3 Jahren kann jeder quasi am Computer daheim Videos herstricken quasi. Mhm. À la Ibiza, wo man nachher monatelang stritten, ist das echt oder nicht. Mhm. Das heißt, die Demokratie kann in eine verhängnisvolle Straße einbiegen, dort wo China jetzt schon ist, dass eigentlich die Machthaber sagen, schau, ich stelle dir da eine Auswahl an alternativen Fakten zur Verfügung. Du bist ein völlig freier Mensch, du wählst aus. Mhm. Das sind deine Möglichkeiten. Und ansonsten Brot und Spiele und wir unterhalten das Volk. Aber das Spannende ist, dass das, was wir uns zur Verfügung stellen, dann nur 180 Grad Blick ist. Mhm. Und welche 180 Grad blenden Sie aus? Ist nichts fürs Volk. Mhm. Das ist nicht mein Verständnis von Freiheit. Mhm. Aber das droht der Demokratie. Wir haben im Moment eine Situation, wo die Lüge zum absoluten Standardinstrument geworden ist in der Politik. Und das sind nicht nur die Politiker schuld, sondern die Wählerinnen und Wähler wählen mit Werf und großer Lust die größten Lügepolde. Mhm. Also wir haben da einen Pinocchio vorne in Brasilien, mhm. wir haben einen Lügenbaron vorne in den USA, mhm. Wir haben einen vorne jetzt in Großbritannien, wir haben einen vorne in den Philippinen. Österreich ist von diesen Phänomenen nicht frei, sondern das ist hochproblematisch. Wo es hinführt, weiß ich nicht. Aber ab und zu haut es da die Sicherungen aus. Wenn du ein bisschen als, natürlich, wenn Sie an der Spitzenpolitik bist, siehst du dann auch noch quasi die Dinge hinter der Geschichte, ja, aufstehen. Ja. Und dann ist ab und zu echt schier, finde ich. Ja? Aber ich verliere nie den Glauben an das Gute der Menschen. Vielleicht ist es eine Phase, was? Vielleicht brauchen wir das. Mhm. So richtig übertrieben jetzt. Ja. Ja? Vielleicht ist also der Trump sowas wie ein... Genau, ja, übertrieben. Ja. So ein bisschen katholisch, weißt? Ja. Es muss wehtun. Ja. Also wir Vorarlberger verstehen das ja. Weißt? Es muss wehtun. Und vielleicht zum nächsten Sprung in der Entwicklung der Menschheit oder der Demokratie. Vielleicht ist also der Trump oder sind diese Typen sowas wie Hofnarren. Mhm. Die das überspitzt bringen, Hofnarren der Zeitgeschichte. Mhm. Weil das Schwierige ja ist, dass da die Dinge vermischt werden. Der Trump sieht ja ab und zu sehr gescheite Sachen und Sachen, die endlich einmal gesehen gehören. Mhm. Nur dann kommt halt wieder eine Kanonade an Lügen. Wahnsinn. Und alles wird vermischt. Ne? Ja. Und in Österreich wird derzeit auch alles vermischt. Ja. Das ist ein bisschen vom Sebastian Kurz auch die Methode, alles zu vermischen, dass am Schluss keiner mehr weiß, was ist jetzt echt, was nicht. Mhm. Also ist der Sebastian Kurz ein Kinderpornostar oder nicht? Ja. Irgendein Verrückter hat das irgendwo geschrieben, normal, ja, macht die Geschichte nicht groß. Ja. Sebastian Kurz macht die Geschichte groß, damit er sagen kann, wenn eine echte Geschichte kommt, ja, schau mich an, bin ich ein Kinderpornostar? Ja. Nein, bin ich nicht, also ist die Geschichte auch gelogen. Ja. Das ist eine Methode, die ich, sie ist nicht kriminell, ja, aber sie ist höchst fragwürdig. Ja?
Ist es nicht so, wenn man mit Imbrust versucht, seine Überzeugung und seine Meinung da in der politischen Alltag zu vertreten und dann, wie du richtig sagst, seht, eigentlich kann heute ein Politiker machen, was er will, es hat eigentlich keine Konsequenzen. Ja. Also es hat so weder politische Konsequenz, ja, eigentlich, noch hat es tatsächlich auch beim Wähler offensichtlich eine, ja, Konsequenz, weil man sieht ja, dass, also wir haben ja...
Ist brutal,
oder? Wenn man die EU-Wahl auch schon, oder? Also, ja, 2 Wochen vor, oder 10 Tage vorher, ja, nicht einmal, vorher Ibiza, oder? Ja. Und Hartz Strache kriegt 40.000 Vorzugsstimmen. Es war jetzt nicht so, dass jemand...
Zum Verzwiebler. Ja, aber man, einerseits verstand die, wie das läuft, psychologisch, glaube ich, weil das ist so ein bisschen... In jedem von uns wohnt ein kleiner Hartz Strache. Also, ich war ein bisschen ein Büchle, weißt du, und da liegt er auf der Couch mit einer festen Frau, sauft auf Kosten Dritter. Yeah. Und der Zuschauer denkt sich, boah, der ist geil eigentlich, das Leben, yeah, von dem, oder? Yeah. Der lebt ein bisschen meinen geheimen Traum, weil ich muss jetzt gerade die Tochter in die Schule bringen. Yeah. Das geht sich für mich nicht aus. Ne? Ja. Also, in jedem von uns wohnt Licht und Schatten. Mhm. Und mir hat das am Anfang auch für Gorenus und Strache menschlich leid getan, weil ich will auch nicht beim Saufen gefilmt werden. Mhm. Aber die Unverschämtheit und das völlige Fehlen von Demut, mhm, beim HC. Mhm. Und jetzt, also wäre nichts gesehen. Auch im Suff kann nur rauskommen, was drin ist. Mhm. Und ich finde schon, dass wir im Suff alle peinlich sind. Mhm. Aber das Land verkaufen, das Land verraten, das geht nicht. Mhm. Das geht nicht. Ja, also, ganz viele Peinlichkeiten, aber das geht, ja, nicht. Und ich finde, da hat er in Demut die Konsequenzen zu tragen. Mhm. Und soll Pilot seines Lebens sein, das ist so, ich widme ihm mein neues Buch, ja, und soll was Neues suchen. Ja. Man kann ihn vielleicht sonst wo irgendwo brauchen, ja, aber für die Politik hat er meines Erachtens den moralischen Anspruch verwirkt. Ja. Ja. Aber ja, es ist alles erlaubt. Dinge, die vor 5 Jahren unvorstellbar wären. Ja, der amerikanische Präsident sagt, ich könnte jemand auf der Fifth Avenue erschießen und bleibe Präsident. Genau. Vor 4 Jahren hätte man gesehen, diesen Satz und du hast zurückzutreten verloren, in 3 Minuten.
Also wenn man überlegt, was für Konsequenzen
unglaublich. Bill
Clinton, ja, Zigarren und all die, ja, den Hellgeschichten gehört haben, oder? Und im Vergleich zu den Aussagen.
Genau. Und also, I could grab any pussy I want. Ja, ich kann jeder Frau zwischen die Beine geben. Was ist denn das? Und ist Präsident. Mhm. Weg
und hat mit diesem Chance, wiedergewählt zu werden, oder? Alles
und da muss das Volk ran, da müssen wir ran. Bup, bup, bup. Ja. Wir sind das Volk. Wir sind quasi jene, die die Richtung geben. Und da finde ich, da muss jede Wählerin, jeder Wähler noch einmal gut schauen und sagen, okay, natürlich kann einem vielerorts was nicht passen, aber manche Dinge kann man nicht durchwinken, finde ich. Da muss man als Wähler sagen, bei aller Liebe, Sympathie oder sonst was, das geht so nicht und das tut unserer Gesellschaft nicht gut.
Es ist halt, das politische Feuer
brennt. Ja, ich sage immer, ich bin enthaltsam, ich politisiere immer, dann werde ich schon am Znüne
verführen. Wie gemein, oder?
Znüne hat es früher immer gegeben, beim Holzzieher oder sowas, oder?
Ja.
Und beim Holzzieher,
ja, genau.
Hat es immer am Sechs, am Husteifel oder sowas, ich bin nur ein paar Mal mitgegangen, oder ja. beim Hai aus der Bar geholt oder so. Bis sehr früh auf, ein Riebel in der Früh, und das Nüni hat man schon wieder gegessen. Mhm. Für uns Kopfarbeiter ist das absurd heutzutage. Ja. Mhm.
So, jetzt lass uns die Politik mal Politik sein lassen.
Ja.
Da werden wir vielleicht auch anders mal eine Gelegenheit haben, nach der Wahl oder keine Ahnung,
ja, ja.
Auch immer. Was mich aber in Bezug auf deine politische Tätigkeit schon spannend verdunkt hat, ist, du bist einer der wenigen, der ja auch sehr offen damit umgegangen ist. Also erstens einmal ist einer der wenigen Spitzenpolitiker, der Macht einfach so abgibt.
Ja.
Also das tun nicht unbedingt viele, die einfach so sagen, okay, gut, das war's jetzt, obwohl es gut läuft. Meistens müssen sie ja gar, wenn es nicht gut läuft. Und was du auch gemacht hast und das so öffentlich schon öfter gesehen hast, ist, dass das natürlich ein großer Anteil nicht nur daran geht, dass du Gründer warst und gesehen hast, okay, das Projekt ist jetzt abgeschlossen, sondern dass das natürlich auch einen privaten Hintergrund hat, sowohl für dich selber gesundheitlich und also wie es dir selber damit geht, oder? Mit dieser Belastung und mit diesem Stress und mit den vielen Stunden, die man da verbringt, aber natürlich auch, was die familiäre Belastung angeht. Also du hast vorher schon mal einen Satz gesehen, es gibt viele, ob das in der Politik ist oder sonst in Spitzenfunktionen, wo das irgendwann einfach nicht mehr kompatibel ist, nicht mehr funktioniert. Und ich habe da bei dir gelesen, da war mal so eine Situation, glaube ich, wo so ein Aha-Moment für dich war, beim Urlaub, wo man mit dem Kind am Tisch gehockt ist und so mal die Stimmung eingefangen hat und die Kinder gesagt haben, ja, ist alles eigentlich eh gut, aber früher hast du halt mehr Zickheit oder früher warst du nicht so kreis.
Früher
hast du,
genau.
Oder?
So eine Familienkonferenz, das machen wir ab und zu, das ist so, bin ja ein notorischer Moderator und da kann jeder Themen einbringen. Ja. Machen wir viel zu selten. Jetzt haben wir schon monatelang gemacht, aber übermorgen am Sonntag ist eine angesetzt. Okay. Ja. Die Kinder sammeln schon Themen. Ja. Und ich habe gesagt, ich will die Papa-Rolle besprechen. Wie geht es eigentlich mit mir? Ja, weil ich schon so ein bisschen gespürt habe. Und da sieht die Siebenjährige hat gesagt, du hast schon keine Alpha für uns. Mhm. Und die Neunjährige hat gesagt, das stimmt. Und die Elfjährige, die immer versucht, da irgendwie zu vermitteln, hat gesagt, na Papa, ja, das stimmt, aber früher ist es nicht so gewesen. Mhm. Und dann, das fährt natürlich gerade rein, gell? Aber dann bin ich zurückgekommen in den Wahlkampf, September 2017. Das ist ja wie... Mir taugt nicht, das ist... aber auch ein Ende dann, und dann war die Wahl da, Wahlergebnis leichter Zugewinn. Ich hätte gerne ein bisschen mehr gehabt, sage ich offen. Aber okay, wir waren dann zwei Drittel Mehrheit, Zünglein an der Waage, also... Hocker dahinter. Dann musst du das Parlamentsteam wieder aufbauen mit irgendwie den Abgeordneten, irgendwie 40 Leute darstellen innerhalb von wenigen Wochen. Und zu Weihnachten, Vorarlberg-Urlaub, habe ich zum ersten Mal Zeit gehabt. Bin da im Appartement gelegen, im Wald am Arlberg, habe auf die verschneite Böhmusik geschaut, eine Stunde, und dann kann die Stimme wieder. Ja, und dann kommt aber auch die Erkenntnis, hey, jetzt kommen 4 Landtagswahlen, Salzburg, Kärnten, Niederösterreich, Tirol, wenn dir gut gehen, gell? Gut gehen hast, wenn 3 von 4 gut gehen, oder vielleicht sogar eine Landesregierungsbeteiligung, dann ist diese neue politische Kraft eigentlich aus der Start-up-Phase raus, dann ist meine Aufgabe abgeschlossen. Ja? Dann bin ich zum ersten Mal gut ersetzbar, weil ich im Augenwinkel natürlich auch immer wieder die Beate beobachtet habe, wie sie sich entwickelt und wie sie gereift ist. Und in dieser Erkenntnis habe ich gesagt, na, wenn das eintritt, dann werde ich übergeben. Und dann habe ich alles andere vorbereitet. Und ich habe natürlich gesagt, ich habe es gesagt bei der Eva Klawischnik, ich bin ja hinter der gehockt, 4 Jahre, hinter HC Strache und der Eva Klawischnik. Und Stronach hat es damals noch gegeben, an und für sich siehst du, hey, mein Job gibt es als Oppositionsführer, den gibt es dreimal in der Republik. Mhm. Da vorne hocken die anderen zwei. Mhm. Dann beobachst du sie, dann fängst du an googeln, vorher, nachher, siehst du, kriege ich den Virus so. Ne? Also die Eva hat einen wahnsinnigen körperlichen Preis gezahlt. Das war ja ein körperliches K.O. Mhm. Ja? Also wenn du den Punkt übersachst, dann zahlst du einen hohen Preis, von dem du dich möglicherweise jahrelang oder dein Leben lang nicht mehr körperlich auch erholst. Ja, und Familie habe ich schon gesehen. Familie ist mir total wichtig. Es ist schon etwas vom Größten, der Kinder vorzuleben, in einer Berufung, einer Leidenschaft aufzugehen. Weil die Leute noch gesehen haben, hast du was versäumt und so. Gar nichts. Alles ist gut. Ja, nur es war jetzt an einem Punkt, wo einfach das Familiensystem ein Stück weit erschöpft war oder die Kinder was anderes gebraucht haben oder meine Frau sieht, ich will jetzt so stärker außer familiäre Themen ihre Kunst, ihr Atelier aufbauen etc. Und da bist du in der Pflicht. Da musst du das Heft des Handels in die Hand nehmen, Pilot des Lebens hast. Ich kann die Zukunft miterschaffen und ich bin nicht Passagier, ich bin nicht Opfer. Opfer sind wir ab und zu bei Unfall, bei Krankheit, aber nicht grundsätzlich. Mhm. Ne? Mhm.
Du hast ja gerade viel, wir wollen natürlich kurz über dein neues Buch reden, oder? Zeitpilot deines Lebens, ein Satz, den du ja auch schon damals gesehen hast, als du deinen Rückzug aus der Politik verkündet hast. Ja. Das war so das erste Mal, oder? Mhm. Schon das erste Buch, was du gemacht hast, aber ist jetzt so das erste Buch eigentlich, wo du versuchst, glaube ich, in fünf Punkten sind das, oder? So ein bisschen ein Ratgeber zum Sie oder wie du einen Denkanstoß für Leute zum Sie, oder? Ja. Aber nicht sich nur so drüber zu lassen und aber genau nicht in solche Situationen zum kommen, sondern einfach auch zum reagieren können, oder? Und ich glaube, der erste Punkt ist ja tatsächlich die Erkenntnis ist der erste Punkt, die haben wir jetzt gerade geredet, wie das bei dir war, oder? Ja. Und der zweite Punkt ist dann das Loslassen.
Das Loslassen.
Das ist ein Hund. Ich wollte gerade sagen, aber das Loslassen ist, glaube ich, etwas, das macht. Also, ich kenne wenig Menschen, die, egal um was es geht, irgendwas, was sie gewohnt sind, wo sie drinnen sind, wo sie praktisch ihren Safe Haven haben oder ihren sicheren Hafen haben, wo sie loslassen. Ja. Du hast, oder du machst den Eindruck, als wäre das relativ klar und nüchtern bei dir vorangegangen, so war es aber nicht. Also man hat aber in der letzten Rede damals in der Öffentlichkeit gesehen, da hast du schon schwer emotional zum Kämpfer gehabt, das ist natürlich nicht einfach, aber hat dich das tatsächlich davor und danach auch noch wieder belastet? Also war das schwierig für dich denn noch?
Also ich bin da vorgestern bei Puls 4 zum Abschied vom Marcel Hirscher, da haben sie die Sequenz nochmal gesagt, meine Abschlusspressekonferenz. 7. Mai 2018, ein Datum, das ich mein Leben lang nicht vergiss. Ein halbes Jahr vorbereitet, sehr genau vorbereitet, normal halte ich Reden frei, da habe ich es wirklich auch gelesen, weil ich gewusst habe, das wird mir durch Mark und Bein fahren und das hat mich sehr berührt. Also das auch noch einmal zum Sacher öffentlich, das ist... Es gibt ein Eck in dir, wo du genierst, dass du so viel Verletzlichkeit gesagt hast.
Ja, vor allem als Politiker.
Der Marcel Hirscher ist da.
Starke sie so.
Genau. Das ist ja, das der Hirscher war da viel cooler. Ja. Obwohl er viel exponierter war. Also, das ist eine weltweite Ikone. Auf der anderen Seite war natürlich vieles vorweggenommen bei ihm, weil wir seit Tagen gewusst haben, was passieren wird. Aber das gibt es halt verschiedene Typen. Mir hat es total hergerissen. Die Entscheidung als solche war aber immer in großer Klarheit da, seit Anfang 2018. Mhm. Und dann hat sie aber nicht an die Öffentlichkeit dürfen, weil du Dinge vorbereiten musstest und Landtagswahlen und Lügen tue ich nicht. Mhm. Deswegen kam ich oft in Bedrängnis. Das war nicht einfach. Ne? Deine Mitarbeiterin hat das gecheckt, meine Ängste. Ja. Die Sina Beganovic, eher Vorarlbergerin, die jetzt in Berlin arbeitet, und hat mich gestellt, hat gesagt, die hat all meine Mails gelesen und hat gesagt, du, ich interpretiere da was. Dann sage ich, ja, erwischt. Jetzt musst du den Mund halten. So wie ich, so wie meine Frau. Und jetzt bist du meine Sparringpartnerin. Wir bereiten das gemeinsam vor. Es war brutal. Also ich habe einfach diese 6 Monate, da bist du so, ich vergleiche es immer mit einem, du bist eingespannt wie ein Fidschi-Pfeil im Pfeil und Bogen, gell? Und du darfst aber 6 Monate nicht pflügen. Boah, meine Rückenspanne, da habe ich diesen Bandscheibenvorfall, glaube ich, ausgefasst. Aber hätte natürlich mir das nie eingestanden. Ja, ja. Aber am Schluss habe ich kaum mehr die Schuhbinder können stehen. Ja. Wenn ich da früher aufgestanden bin, habe ich gedacht, ich bin ein 70-jähriger Mann. Und so. Also es war hart, aber die Entscheidung war immer sehr, sehr klar. Aber ich bin natürlich einer, der sehr leidenschaftlich an die Dinge herangeht. Und Im Buch beschreibe ich das in einem fünfschichtigen Modell, weil das Thema Neuerfindung hat ja jeder für uns. Also angenommen, du machst gerade die Schule fertig oder die Ausbildung, Lehre, Studium, was auch immer, es geht Richtung Beruf, eine Neuerfindung. Angenommen, du hast gerade eine 6-jährige Beziehung gehabt und das ist vorbei, Neuerfindung. Angenommen, es begegnet dir die Liebe deines Lebens, der Donau erhöht, Neuerfindung. Angenommen, es kommt Krankheit über dich oder verlässt dich, Neuerfindung. Ja. Kinder kommen, Kinder verlassen das Haus, Pension kommt. Jeder von uns muss sich in Zeiten von Abbrüchen, Aufbrüchen, Umbrüchen den Gedanken machen, wie wird es jetzt gut? Was will ich vom Leben? Was will das Leben von mir? Und ich behaupte, die menschliche Neuerfindung folgt eigentlich einer eigenen Grammatik. Nur mit dem Problem, dass wir das Schulfach nicht haben. Wir lernen zwar Grammatik für Deutsch, schon in der Volksschule, aber fürs Leben nicht. Wie ist so eine Neuerfindung? Und ich habe das vermessen, auch an mir selbst, lege mich auf den Seziertisch, weil über mich kann ich alles berichten, sehr wie da in Ayurveda Kräuterwasser, Kotze und manche sind wieder gestrichen, wenn wir Probelesen gesetzt haben, so genau haben es gerne nicht wissen wollen. Aber ich finde es nur fair, nicht nur gescheit reden mit einem theoretischen Modell, das eine Krücke ist, das sich begleiten soll, sondern auch sagen, wie geht es mir selber. Und vom russischen Hare Krishna Guru bis zur Schweizer Therapeutin, Masseurin, habe ich alle Beispiele dabei, wo ich hoffe, dass das eine Inspiration ist für viele Menschen. Also es ist ja eigentlich sowas wie ein Reisebegleiter für Leute, die sich für sich selbst interessieren und für ihr Leben und für ihre Entfaltung. Mhm. Der Mensch ist zur Entfaltung berufen. Das ist die Einladung des Lebens, glaube ich.
Jetzt bist du natürlich ein Mensch, der, ich will es nicht sagen getrieben, aber doch immer wieder schon, also eigentlich bist du immer schon, glaube ich, zumindest das, was man mitkriegt, du wirst mir vielleicht zeigen, ob es wirklich so ist, immer schon zwei Schritte weiter ist. Also das heißt, du machst was, aber da ist immer schon ein Blick drauf, was kommt danach, wie lang mache ich das, was ist der nächste Schritt und so weiter. Oder? Das heißt, weil das immer bei der ersten Phase ist die Erkenntnis, dann das Loslassen und dann aber eben auch was Neues zu haben. Ja. Also sprich, es nützt ja nichts, wenn ich nur loslasse und aber danach das große Nichts kommt. Oder? Weil dann
Das ist gut. Warum? Weil du kannst schon sagen, schau, ich lasse am Freitag um 12 Uhr lasse los und um 1 nehme ich das neu in die Hand. Finde ich nicht so gut.
Okay, ja, das ist das andere. Also, ja, stimmt. Ja.
Die Briten sagen, only empty hand can receive. Nur die freie Hand kann empfangen. Das heißt, ich muss, wenn ich mich frei mache, offen machen will für Neues, muss ich loslassen. Ich sage immer, ich bin die neuen Firma und so weiter und die sagen, jetzt tun wir da auch Neues und so weiter. Ich sage, was sind die bereit loszulassen? Oder auch Coaching-Kunden. Wenn denen nichts einfällt, sage ich, dann sind die noch nicht so weit. Weil dann, wo soll das neue Platz haben? Du hast ja die Hände voll. Ich nehme an, dein Leben war bisher auch schon voll. Ne? Ja. Also, du musst loslassen und dann, und der Marcel Hirscher macht es zum Beispiel so, oder die, mit der Liz Görgel war ich vor 2 Tagen im Studio, die hat das so gemacht und sogar ein Lied drüber gemacht. Die ist ja auch Sängerin. Dann geht es darum, sich mit einem inneren Ort zu verbinden, mit der Berufung. Sehr gläubige Menschen würden sagen, mit dem Seelenplan oder Psychologen würden sagen, mit dem höheren Selbst oder was auch immer. Aber in uns wohnt sehr viel Weisheit. Der Zugang zu uns selbst ist in dieser lauten Welt mit so viel Reizüberflutung, Ablenkung verschüttet. Also ich brauche Ruhe, ich brauche auch die Gewissheit, hoffentlich, es wird gut sein. Und dann ist es wie eine Bergtour mit offenem Geist, offenem Herzen, offenem Willen und offenem Blick. Wenn du mit der Stoppuhr auf den Berg laufst, dann wirst du die Gams nicht sagen, die mit dir gelaufen ist, du wirst nicht sagen, den alternativen Gipfel, wo die Sonne blinkt gerade, wo du sagen kannst, vielleicht gehe ich auf den Gipfel, der ist noch quasi schöner für heute Morgen. Du wirst die Blumen nicht sagen, am Wegrand. Deswegen sage ich, na, bleib offen bereit. Es kommt so viel zu uns. Wir müssen nicht immer suchen. Meistens ist es besser, vor allem in der zweiten Lebenshälfte zu finden. Also so mit 40 schlagen auch die Lebensfragen um. Ne? Jetzt bin ich ein bisschen ein energetischer Mensch. Ne? Ersten 4 Jahrzehnte Sturmdrang, was können wir tun, wo kann ich hämmern, schleifen, bauen, was erreichen. In der zweiten Lebenshälfte eher so die Frage, das steht auch in meinem Lied des Lebens, das ich damals im Wald bekommen habe, als ich 5 Tage unter freiem Himmel im Wald war. Suche nicht finde, alles kommt zu dir, entscheide. Meine Aufgabe ist es, und ich glaube, dass das für viele Menschen so gilt, ist es eher nicht krampfhaft zu suchen, sondern es kommt so viel zu mir, ich bin schon überfordert damit zu entscheiden. Mhm. Der Hund ist, wenn wir nicht entscheiden, dann landet man im Burnout oder im Zynismus oder andere Bewältigungsstrategien. Ja, ja, und so glaube ich, ist das letzter Punkt noch, weil das klingt so ein bisschen, als müssen wir immer uns groß neu erfinden. Nein, jetzt sind unsere Kinder am Sprung in die Pubertät, die ersten zwei Mädels. Ja? Und meine Frau und ich haben da öfter Diskussionen jetzt, weil wir merken, wow, wir müssen uns wirklich als Eltern noch neu erfinden, weil so können wir nicht weitermachen. Wir drücken das, die geistern durch die Wohnung bis 11 Uhr am Abend. Früher hast du 2 Stunden geht am Abend. Ja? Jetzt bist du bis zum letzten Abdrücker, geht, dass ich nicht nach dir ins Bett gehe. Das macht dich narrisch, weil du keine Minute für dich hast. Na, dann musst du dich neu erfinden, als Familie, als Papa, als Mama. Du musst dir Freiräume, Ruheräume wieder schaffen. Also im Kleinen und im Großen ist das hoffentlich ein Ratgeber oder eine Inspiration. Mhm. So ist es gedacht.
Du hast gesagt, sich zurücknehmen, das ist ja ein guter Ansatz. Das muss man wohl können, vor allem wenn man immer unter Strom gestanden ist, so wie das so. Ja. War das mit ein Grund, warum du zum Beispiel aber nicht nach Indien gegangen bist? Mhm. Also, ich meine, du bist in der Ayurveda
gegangen,
oder? Ich meine, das hat natürlich auch einen gesundheitlichen Grund. Ayurveda ist ja was Medizinisches eigentlich.
Genau.
Oder? Aber hat das auch damit zum Tun, wirklich mal komplett wegzukommen?
Abschalten.
Komplett einfach aus allem außer. Und
wenn man alle Social Media Kanäle abgeschaltet. Ich habe dann beschlossen, ich bleibe in der Öffentlichkeit, weil ich es eh nicht selber entscheiden kann. Ich bin quasi über einem Level 7 Abgang, wo ich einfach auch irgendwo im Bewusstsein einer Generation bin, so wie halt, was sie die Frieda Meissner-Blau als Mitbegründerin der Grünen, zumindest im Bewusstsein unserer Generation ist, nicht mehr jetzt der 17-Jährigen oder eine Heide Schmidt oder ein Jörg Haider im Bewusstsein von Generationen ist. Dann habe ich gesagt, okay, dann begreife ich das eigentlich als Chance. Mhm. Ich bin die Startup-Szene würde sagen, ein Impact-Entrepreneur, also ein Wirkungsunternehmer. Mir geht es immer um Wirkung. Mhm. Weil du vorher gesagt hast, du bist schon einen Schritt weiter immer. Ich glaube, es wird eine Phase geben im Leben, aber das ist die Vorbereitung auf meinen Tod und meinen Abschied von dem Planeten, wo es dann nicht mehr um Wirkung geht. Mhm. Also ich habe einige Gaben und kann vieles nicht, aber eine Gabe ist, dass ich Zukunft echt spüren kann. Mhm. Ich bin jetzt ja auch Filmmacher, ich kann den Film spüren, wenn ich ihn noch nicht gemacht habe. Da habe ich erst gemerkt, dass ich das kann, jetzt im Austausch mit den Regisseuren, weil die und mir geht es um Wirkung, und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich doch diese Ressource, die ich habe, dass ich öffentlich bekannt bin, als Rohstoff für Wirkung. Mhm. Aber ich will nicht davon abhängig sein. Also es ist immer wichtig, das ist bei der Angst so, das ist bei öffentlicher Bekanntheit so, reitet dich das Ding oder reitest du das Ding? Reitet die Angst dich oder reitest du die Angst? Die Angst gehört zu unserem Leben. Und ich wollte wissen, bin ich abhängig oder nicht? Deswegen bin ich mal 3 Wochen dann von allen Social Media weg, dann bin ich nach Indien. Und ich bin schon ein hochenergetischer Mensch, aber in der Politik dann immer wieder am Wochenende wie ein toter Hund auf der Couch gelegen. Die Frau hat gehört, die Irene hat gesagt, mit dir kann man Wochenende nichts anfangen. Aber bist halt hier, nicht? Und du liegst schon mit 6 Zeitungen da und du hast mal Zeitung gelesen, weil in der Woche kommst du nicht dazu. Nee. Ja, und so bin ich auch ab und zu gerne ein Einzelgänger. Also, wenn ich die Chance habe, dass ich 2 Tage raus komme auf den Berg, weil gerade die Kinder wo sind und die Irene auch irgendwo unterwegs ist, dann sattel ich das Pferd und reite ins Gebüsch. Also ich bin, ich habe viele Seiten, das überfordert mich ab und zu selbst. Und damit bin ich immer in Gefahr, einen Schaftel rüber zu sehen. Ne? Und dann zählt halt mein Rücken, you are so fucking relevant. Nimm dich nicht so wichtig, oder? Oder meine Frau oder sonst jemand. Ja. Das ist schon
aber wichtig. Das Buch schon, oder?
Also, sicher.
Bis zu gewissen Punkt. Immer klar, die körperlichen Bewegungen braucht man jetzt nicht unbedingt.
Braucht man nicht, aber offensichtlich, aber, wenn man so ignorant ist wie ich schon. Also, wir Männer sind ja nicht so gut. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht oder was. Oder? Wir sind ignorante Säcke eigentlich, im Durchschnitt. Also, und da muss halt lernen.
Keiner leider nicht widerspricht.
Ja. Ich meine, wenn ich heute noch so ignorant wäre, körperignorant wie mit 30.
Ja, ja.
Ja, ich wäre hier, gell? Ich wäre hier. Also das Gott, gell? Also irgendwie zwingt mich das Leben, auch hier achtsamer zu werden, und ist ja auch schön.
Ja. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, du bist ja nicht bloß an einer Baustelle dran, oder das ist ja nicht nur eins, aber dieses bisschen, Ich glaube, es gibt ja eigentlich fast nichts, was du noch nicht gemacht hast. Also, dass du jetzt Filme auch machst, ist mir jetzt zum Beispiel neu.
Ich habe
in meiner Recherche so nicht mitgekriegt. Aber also, du warst Unternehmer.
Ja, bin ich immer noch.
Bist ja wieder jetzt, oder? So. Du hast Bücher geschrieben, also warst als Autor tätig. Du hast Politik gemacht, und zwar nicht nur ein bisschen Politik, sondern du hast eine Partei im Prinzip gemeinsam mit dem Veit Denger damals aus der Taufe gehoben, die ja jetzt doch schon einige Jahre im Parlament existiert. Also war ja auch nicht so die Eintagsfliege, wo es vielleicht viele auch gedacht haben, dass es wird. Du hast ein Album aufgenommen und warst Musik.
Wobei, da
hast du eine Musikkarriere angefangen. Ja.
Da war der Rohstoff, der Künstler war der andere.
Aber immerhin
war eine geile Erfahrung.
Auf Platz 14 der FM4-Charts geschafft, also hast du keinen Chart-Eintrag. Ja. Wenn sie jetzt vielleicht dann den Ö3 Top 40 war, aber immerhin, oder? Du machst nach wie vor Fernsehen, hast du gerade gesehen, also du bist ja bei Puls 4 und... Also
Puls 4 und ORF, genau. Mache beides, ja.
Du machst
Fernsehen. Genau, Vorarlberg und Dreht, spannend. Ja.
Du bist ein sehr spiritueller Mensch, das heißt, du machst schon viel, was in die Richtung geht, also nicht nur in den Büchern, sondern...
Ja, ein Anfänger, Yogi-Anfänger seit 8 Jahren zum Beispiel.
Und was, und du machst jetzt auch Filme?
Ja, ich drehe für den ORF einen Doc 1, das ist, was der Hanno Sitter unter anderem macht, zum Thema... Das ist einfach ein Lebensthema von mir, der Tod als der beste Coach des Lebens. Mhm. Memento Mori heißt das in der Kulturgeschichte. Also sei eingedenk deiner Vergänglichkeit. Mhm. Und da bin ich jetzt unterwegs mit einem Leichenwagen durch Österreich und baue... Ich will das Thema sehr ernst, aber auch so, dass es die Leute aushalten am 4.8.
Ja. Das kommt ist das nicht unbedingt ein Thema, wo man jetzt so gerne mit der Backenchips vom Fernseher sitzt.
Da zappst Twitter, oder? Dann sagst du, was macht der da jetzt im Fernsehen? Und mit dem Thema Tod, jetzt hat es ihm alles gelöscht. Der Tod ist tatsächlich, reiht deine Prioritäten so gut neu wie sonst nichts. Ja. Das kennen wir alle, oder jene, die einen lieben Menschen verloren haben, dass du in den Wochen danach in einer Art achtsam bist und offen und deine Lebensprioritäten neu reißt, dass das eigentlich gut tut. Mhm. Dass du eigentlich fragst, verdammt nochmal, hat es dafür einen Tod eines lieben Menschen
braucht. Ja, hätte man das nicht zuvor.
Also der Tod ist quasi befeiert die Lebendigkeit. Mhm. Und da gibt es ja sehr viel Erkenntnisse aus der Sterbeforschung, Kübler-Ross, Schweizerin, die da die Begründerin war. Also interessant ist, was bewegt die Menschen in der Todesstunde? Mhm. Zum Beispiel die Frage, habe ich genügend Liebe bekommen und gegeben? Mhm. Habe ich authentisch gelebt, mein Lied gesungen? Also bin ich echt gewesen? Oder habe ich eigentlich nach den Erwartungen von meinem Umfeld gelebt? Mhm. Oder irgendwie nach den Empfehlungen der Werbung oder äußeren Sachzwängen entsprochen? Und dann sage ich, hey, wenn das uns beschäftigt am Sterbebett, dann ziehen wir doch die Frage nach vorne und beantworten sie im Leben schon. Dann müssen wir nicht am Sterbebett hocken und sagen, Arsch, Party, das hätte ich mir früher überlegen
sollen. Okay, Neustart jetzt.
Genau. Und bei mir können die Leute in den Sarg liegen zum Beispiel, aber jetzt gemacht in Alpbach und in Salzburg. Ja. Wien kommt noch. Ich habe in Vorarlberg mit meiner Mama das Grab vom Papa besucht und berührend. Mhm. Ich treffe Menschen, natürlich, die große Verluste hatten. Wir gehen ins Pflegeheim. Ich mache es sehr persönlich. Mhm. Für Puls 4 gibt es eine Fortsetzung dieser Strolz trifft Serie. Also Strolz trifft Nonne, habe ich im Tirol gedreht, in Zams. Spannend. Ich habe einfach gesagt, hey, why the hell wird man Nonne, Klosterschwester? Ich will das wissen. Ja. Wir leben die, ich will das wissen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann gehe ich jetzt ins Kloster. Punkt. Also mit Kamera. Dann bin ich da 48 Stunden hingeruckt und halt habe alles mitgemacht. Spannend. Ist eine Forschungsreise. Mhm. Als nächstes gehe ich Ende des Monats in den Wald mit Männern. Das ist so ein Männer-Retreat, Man in the Woods.
Okay.
Und ich packe mein Zelt, lege mich dazu und beforsche das Phänomen Mann. Wann ist ein Mann ein Mann?
Ja? Also ist das so, muss ich das so verstehen, die Bärting-Holzfäller-Typen?
Nein, das sind so eher die, wir machen Maske, wir tanzen Hacker, wir reden über unsere Körperlichkeit. Wie ist es uns mit dem Papa gegangen? Wie ist es mit Macht, mit Sexualität, mit Geld, mit
Frauen? Also schon eher spirituellere Mann.
Spirituellere, ich besuche auch einen Vollmacho zum Beispiel. Mhm. Mit Zigarre und Ferrari und einer Frau daheim, die tatsächlich Personal Slave eintätowiert hat. Ja. Und der ist der Überzeugung, er lebt den eigentlichen Männertraum. Ja. Und ich muss natürlich schon ein bisschen auch das Spektrum zeigen, was es alles
klar, gibt. Natürlich.
Und dann mache ich wahrscheinlich, Strolz trifft Schauspieler, Schauspielerin. Mhm. Ja. Und dann habe ich eine große Bildungs-Innovationsshow in Vorbereitung, wo wir noch den Fernsehpartner suchen. Da sind wir jetzt mit allen am Verhandeln, weil ich ja auch bei einer großen Bildungsstiftung, der mega Bildungsstiftung, megabildung.at, strategischer Begleiter bin, Berater bin. Da werden wir im Dezember 1 Million Euro ausstecken, unter anderem von der Zimmermann Norbert, also von der Berndorf-Gruppe, ein Vorarlberger, der ein tolles Mischunternehmen aufgebaut hat in Niederösterreich und weltweit. Und der B&C Holding, das ist ein Industriekonglomerat, da ist die Lenzing drin und die Amag und die Semperit. Und die stellen jetzt mal 5,5 Millionen Euro zur Verfügung zum Thema Flügelheben. Das taugt mir, Bildung, mein Thema. Und dann sagen wir, wir machen nichts Neues. Ja, genau. Eigentlich mache ich immer das Gleiche.
Ja. Ne? Nur mit anderen Darstellungsformen.
Ich mache nicht dasselbe, aber ich mache immer das Gleiche. Ja. Mir geht es immer um Potenzialentfaltung. Ich bin ein Gärtner des Lebens, ich kultiviere soziale Felder. Ich will, dass es da wächst. Und da tue ich ein bisschen düngen, tue ich ein bisschen jetter. Das mache ich als Papa, als Buchautor, als möchte gern Künstler kurzfristig. Als Startup-Unternehmer jetzt, ich bin ja auch bei einem Startup eingestiegen, Story.one.
Ich wollte gerade sagen, ich schaue im Bereich des Journalismus oder in den Medien was
zu tun. Ja. Und da übrigens auch, gibt es ja auch eine Linie nach Vorarlberg, ja. Weil wir mit Story.one, das ist eine Gründung in Salzburg, Gründer ziehen jetzt gerade nach Wien auch. Und ich bin jetzt dazugekommen als Miteigentümer, als kleiner. Sweat Equity heißt das eben, Schweißeigentum, weil ich Geld habe ja keins, aber zwei Hände zum Schaffen. Also ich arbeite da mit und jetzt sind wir aufgenommen in den sogenannten New Media Accelerator in Hamburg. Das ist der größte Beschleuniger, Accelerator für junge Startups im Medienbereich in Europa, Kontinentaleuropa. Und dort ist ja auch die Russmedia beteiligt, also da gibt es auch wieder einen Berührungspunkt. Die Welt ist klein. Wir wählen das größte Storyportal der Welt wäre, das Führende. Bei uns kann man Geschichte schreiben. One-Pager, eine Seite, 2500 Zeichen, nur echte Geschichte aus dem echten Leben. Also no fake.
No fake, no fiction.
No hate. Also wir sind das weiße Internet gegen das schwarze, wo Neid, Missgunst, Aggression kommt. Bei uns schreiben die Leute zwischen 2 und 7 Stunden an ihrer Geschichte ungefähr. Da kommt immer was sehr Berührendes. Manche sagen, kommt auch Banales, das ist im Auge des Betrachters. Aber es kommt ganz selten die Schattenseite, die in uns ist. Ja? Eben Neid, Missgunst, Aggression. Kann was sehr Berührendes kommen, dass eine junge Frau über ihre Ritzergeschichten schreibt. Dann müssen wir auch einen Umgang damit finden, weil wir glauben, das ist okay einmal, aber nicht jeden Tag. Geschichten erzählen macht die Leute froh und verbindet die Menschen. Wir bringen das Lagerfeuer zurück in die Mitte der Gesellschaft. Das taugt mir total. Wir werden noch ein gutes Geschäftsmodell finden, da bin ich mir sicher. Wir drosseln gerade das Größenwachstum, weil sonst wachsen wir zu schnell. Aber an und für sich sind wir auf dem Pfad, dass wir 10.000 Geschichten hinhauen werden bis Ende des Jahres. Wir wollen dann 100.000 bis Ende nächsten Jahres, 1,2 Millionen Ende übernächstes Jahr, dann gehen wir schon nach Afrika. Und wenn du 12 Geschichten hast, kannst du mit Drag and Drop, also wie ein Fotobuch, einfacher mit ziehen, klicken, ziehen, ein eigenes Buch machen. Du kriegst eine sogenannte ISBN-Nummer und dann bist du einer von 1 Million lebenden Buchautoren auf diesem Planeten. Und wir sagen, wir wollen, weil Buch ist ein Ausdruck des Menschen, also eine Art Selbstmanifestation. Da gibt es eine Sehnsucht, die riesig ist. Also wird behauptet, in Deutschland liegen bis zu 40 Millionen Buchmanuskripte in der Schublade umherum. Ist es nur ein Viertel, sind es 10 Millionen, ist irre. Ja, ja. Gibt aber nur 1 Million Buchautoren auf der Welt. Und die Leute sagen, du, ich habe den Krebs überlebt, ich will es erzählen. Oder ich war der scheißbeste Feuerwehrmann in Hinterdux, das sollte ich berichten. Oder ich habe 5 Kinder aufgezogen und kein Mensch hat es interessiert, jetzt erzähle ich euch das einmal. Ja. Wir wollen die Anzahl der lebenden Autorinnen und Autoren in den nächsten 10 Jahren Buchautoren auf diesem Planeten verdoppeln. Das ist unsere Ambition.
Okay.
Die Rechte blieben bei der Lüt. Ist alles sehr transparent und ein kleiner Beitrag zu einer besseren Welt und hoffentlich auch ein gutes Geschäftsmodell, an dem basteln wir noch, aber sehr transparent auch.
Vielleicht ein Satz, weil du ein paar Mal schon aufgekommen bist, oder? Wie gesagt, das Weiße, das Schöne, also das Internet eben ohne Hass oder diese, weil es immer ein größeres Thema wird, Fake News oder die Häme. Jetzt bist du natürlich ein Mensch, sowohl als Politiker, aber als auch ein Mensch danach natürlich, der sehr polarisiert.
Ja.
Du kommst schon sehr positiver Mensch um, aber eben auch sehr emotional.
wie geht es denn dir mit solchen Dingen um zum Gehen? Also beschäftigt dich sowas, wenn natürlich wieder mal irgendein Shitstorm komisch oder wenn man sich, ja, es gab ja mehrere Gelegenheiten, wo nicht nur...
Wenn man Gedicht gemacht hat.
Zum Beispiel. ist das was du tatsächlich, was dich beschäftigt oder und was für ein Werk, wenn es dich beschäftigt, hast du damit gefunden, mit umzugehen?
Ja, ja, natürlich bist du gekränkt. Ja. Ich war gekränkt, vor allem da, zum Beispiel um die Geschichten, um das Gedicht herum. Mhm. Oder wenn bei meinen Reden im Parlament, wenn Abgeordnete ausrufen, das halte ich schon aus, aber wenn selbst von der Regierungsbank, ja, du trägst was vor für eine echte Bildungsreform und dann kommt von der Regierungsbank, hey, gehen's doch bei mir um und denkst du, was bist jetzt du für...
Das Niveau hat ja das Gebäude verlassen, oder?
Aber ich habe es natürlich auch provoziert mitunter. Es ist mir klar, dass ich manchen auch am Socken gang, um das Nobel zu rammen. Ja. Die Politik ist das verletzendste Feld, das wir haben in unserer Gesellschaft. Ich habe für mich einen Mittelweg gefunden, weil wenn du dir einen Panzer anlegst, dass dich die Kränkung gar nicht mehr erreicht, dann erreicht aber halt gar nichts mehr. Nicht? Dann hast du halt einen Panzer und den hast du, befürchte ich dann aber auch als Papa, als Ehemann, als Mensch. Ja, kannst du nicht am Abend sagen, Panzer ablegen, hurra die Gams, da bin ich wieder. Sondern du bist, manche reagieren mit Zynismus, andere mit Alkohol, wieder andere mit Ignoranz, manche kombinieren alle drei. Alle drei stehen auch mir zur Verfügung. Yeah. Ich habe sicherlich auch den Zynismus ein bisschen entwickelt in der Politik. Es gibt niemanden, der in der Spitzenpolitik ist, der nicht auch ein zynisches Eck mit nach Hause nimmt. Aber ich habe versucht, immer auch lebendig zu bleiben. Und deswegen auch den Punkt zu erkennen, wann es Zeit ist, zu übergeben. Sonst wäre ich zutiefst zynisch war er wahrscheinlich, oder hätte ich mir einen Panzer anlegen müssen. Und ich habe meinen großen Frieden mit eigentlich so gut wie allen. Ich bin nicht nachtragend. Es gibt ein, zwei, drei Leute, denen vergesse ich etwas nicht, aber bin nicht nachtragend. Ich verstehe ihre Situation, die sind auch in Sachzwängen. Und meistens ist eigentlich Häme, wenn jemand Häme über dich ergießt, quasi, ja, dann ist es Ausdruck von, das seht ja mehr über ihn selbst als über mich. Und ich habe dann auch ab und zu Steine geworfen, so ist es ja nicht. Ne? Also ich habe zwar gesagt, ich will eigentlich den Mitbewerb immer loben, zu Beginn meiner Reden habe ich nicht eingehalten. Und mir war es wichtig, die Leute nicht, das ist mir wichtig als Papa, ist mir wichtig als Politiker gewesen, als Autor, Menschen nicht zu beschämen öffentlich. Das ist ein No-Go für mich, weil das einfach kränkt. Ja, das ist zum Beispiel die finnische Schule hat das als Leitsatz, Kinder nicht beschämen. Bei uns passiert das in Schulen allzu oft, ja, dass man sagt, du jetzt stand einmal auf, Pascal, du bist der Schlechteste in Mathematik. Alle sollen es wissen, ne? Aber es hat ja nie jemand gesehen, wo du der Beste bist. Yeah. Aber wo du der Schlechteste bist, das ja, Patsch, mit dem Rotstift den Siebenjährigen ins Gesicht fahren. Yeah. Ja. Das passiert nicht jeden Tag überall, aber immer noch zu oft. Und da bin ich strikter jetzt, weil ich sage, jeder von uns kann was. Jeder hat Talente und jede hat Talente und die wollen in die Entfaltung. Unser Schulsystem kann nur einen ganz kleinen Rahmen abbilden von Talenten, die da gerade gefragt sind. Daneben blühen andere noch, die fürs Leben genauso wichtig sind. Und da soll man die Leute eher ermutigen, düngen. Die Talente sollen blühen, sage ich immer, so üppig wie ein Kirsibaum im Frühling. Ja. Ja, so ein Kirsibaum ist ja Wahnsinn, wenn er blüht. Da muss ich nicht vor der Blüte stehen und sagen, was wird das dir? Wirst du schon eine Krise werden? Ja. Nein, die Mehrzahl der Blüten wird ist einfach schön gesehen, ja, und fällt ab. Ja. Aber eines ist klar, wenn der Krisebaum nicht blüht im Frühling, gibt es keine Kirschen. Deswegen bin ich fürs rabiate Blühen. Ja? Und wir als Gärtner des Lebens sind in der Pflicht, das Blühen bei den jungen Menschen zu befördern. Und dann ist eine reiche Ernte gewiss in der Mitte des Lebens, ja, oder später.
Einen schöneren Abschluss hätten wir, glaube ich, nicht finden können, Matthias. Okay. Perfekten Abend. Matthias, vielen, vielen Dank für die
Dankeschön,
Zeit. Dankeschön. Ja. War ein sehr unterhaltsames, sehr spannendes Gespräch. Du hast uns ein paar gute Einblicke geliefert. Ich hoffe, wir werden das wiederholen können.
Ja, freut mich.
Jetzt mal in erster Linie viel Erfolg mit dem Buch und in dem Dankeschön. Fall auch viel Erfolg mit dem als Filmemacher.
Ja, danke.
Sind schon sehr gespannt.
Wir sagen uns am Bildschirm spätestens. Genau. Matthias, servus. Danke für die Einladung. Ja.